Hallo und herzlich willkommen zurück zur digitalen Vorlesung Physikalische Chemie 1. Sie hören deren 20. Lehreinheit, mit der wir wiederum einen markanten Punkt erreicht haben. Wir haben bis hierhin die zwei großen Hauptkapitel Thermodynamik und Kinetik in unserem Curriculum abgeschlossen. Wenn Sie sich erinnern, in unserer allerersten Lehreinheit hatten wir die physikalische Chemie bildlich dargestellt als eine Brücke zwischen den Disziplinen Chemie und Physik. Und diese Brücke hatten wir basierend auf drei Brückenpfeilern dargestellt. Diese Pfeiler waren das Gebiet des Gleichgewichts, die Thermodynamik, das Gebiet der Veränderung, die Kinetik und das Gebiet der Struktur, das war die Quantenmechanik. Mit dem jetzigen Status unseres Lehrfortschritts haben wir die ersten beiden Brückenpfeiler errichtet, die Thermodynamik und Kinetik. Der dritte Brückenpfeiler, die Quantenmechanik, der wird im Fokus einer eigenen Vorlesung oder sogar von mehreren eigenen Vorlesungen stehen. Im Bachelorstudium im Rahmen der PC2 und der PC3. In unserem PC1 Vorlesungskurriculum steht jetzt noch ein großes Lehrkapitel auf dem Plan. Das ist das Gebiet der Elektrochemie. Wir haben dieses Teilgebiet nicht als eigenen Brückenpfeiler in unserem Brückenbild illustriert, weil wir es durchaus als sein eigenes Teilgebiet mit den Untergebieten Thermodynamik, Kinetik und Quantenmechanik sehen können. Eben dann stets bezogen auf solche Teilchen, die Ladungen tragen. Und weiterhin können wir die Elektrochemie auch beispielsweise aus anorganisch oder organisch-chemischen Blickwinkel diskutieren. Es ist also eigentlich mehr als ein Untergebiet der physikalischen Chemie, sondern vielmehr sein eigenes Teilgebiet. Und zwar eines, das eine große Rolle spielen wird bei der großen, notwendigen Transformation unserer Stoff- und Energiewirtschaft in eine zyklisch erneuerbare, nachhaltige Form. Ich hatte ja an früherer Stelle schon mal anklingen lassen, dass ich durchaus davon ausgehe, dass die Währung in Anführungszeichen der Zukunft vielleicht gar nicht mehr Dollars oder Euros sein werden, sondern Energie. Dass wir uns bei allem, was wir tun möchten, weniger die Frage stellen müssen, wie viel Euros oder Dollars kostet uns das, sondern vielmehr die Frage stellen müssen, wie viel Energie kostet uns das. Und so wird es naturgemäß im Kerninteresse der Menschheit liegen, von dieser Währung möglichst viel für alle verfügbar zu machen. Da das mit den erneuerbaren Energien aber so eine Sache ist, dass die nicht an jedem Ort zu jeder Zeit auf der Welt in hohem Ausmaß zur Verfügung stehen, kommt es für die Menschheit vor allem darauf an, gute Energiespeicher zu entwickeln. Und eben hier ist die Elektrochemie eine Schlüsseldisziplin. Es lohnt sich also, dass wir uns mit ihr beschäftigen. Für die physikalische Chemie spielte die Elektrochemie vor allem in der historischen Entwicklung des Teilgebiets eine zentrale Rolle. Wir präsentieren die Grundzüge der Elektrochemie in unserer PC1-Vorlesung in 4 Lehreinheiten. 2 mit eher physikalischem und 2 mit eher chemischem Blickwinkel. Ganz allgemein geht es in der Elektrochemie um den Zusammenhang zwischen elektrischen und chemischen Vorgängen. So wie das der Name schon sagt, Elektrochemie. Die Elektrochemie fokussiert damit also besonders den Bereich der Chemie, an dem geladene Stoffspezies beteiligt sind. Wenn wir dabei an Elektronik denken, dann sind diese geladenen Spezies Elektronen, die in einem metallischen Leiter fließen. Das können aber auch Ionen sein, die sich in einem flüssigen Leiter, also in einer Elektrolytlösung, bewegen. Und aus dem Blickwinkel der Chemie interessieren uns jetzt natürlich besonders solche chemische Vorgänge, also chemische Reaktionen, an denen solche Spezies beteiligt sind. Zum Beispiel, in denen solche Spezies entstehen. Das sind Redoxreaktionen. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Elektrochemie das Gebiet der Redoxreaktionen ist, denn Redoxreaktionen diskutieren wir auch in anderen Teilgebieten der Chemie. Beispielsweise in der organischen Chemie sind Redoxreaktionen auch ganz wichtige Reaktionsmechanismen. Aber in der Elektrochemie geht es vor allem um den Teil der Chemie, wo Redoxreaktionen ablaufen und nutzbar gemacht werden, in sogenannten elektrochemischen Zellen. Damit wollen wir uns jetzt, also wie gesagt, in 4 Lehreinheiten befassen, wobei sich, wie gerade schon angedeutet, die letzten beiden mit eben solchen Reaktionen in solchen Zellen befassen werden, während die ersten beiden eher einen physikalischen Blickwinkel haben und sich mit dem Phänomen der Wanderung dieser Ladungen, also der Leitfähigkeit von geladenen Spezies in solchen Systemen beschäftigen. Wir können das Ganze relativ kompakt halten, da Sie eigentlich, oder ich würde sagen hoffentlich, vieles darüber schon kennen. Das war nämlich schon Teil der grundlegenden Vorlesung Allgemeine Chemie und ich gehe mal von aus oder hoffe, dass das auch schon Teil Ihrer Schulbildung zu einem großen Teil war. Wir wollen uns hier zum Anfang nochmal kompakt vergegenwärtigen, was wir eigentlich schon wissen oder wissen sollten über Elektrochemie. Also, wie gerade schon gesagt, wir gehen jetzt einfach mal aus von dem Redox-Begriff. Die erste Definition von einer Redox-Reaktion, die Sie im Rahmen Ihrer chemischen Ausbildung kennengelernt haben, ist die, dass eine Reduktion Abgabe von Sauerstoff bezeichnet, Oxidation hingegen Aufnahme von Sauerstoff. Beispiel ist die Oxidation von Magnesium, die mit einer eindrucksvoll hellen Flamme übrigens passiert. Magnesium plus Sauerstoff reagiert zu Magnesiumoxid. Später in ihrer Ausbildung haben sie dann ein tieferes Verständnis über den Atombau und über die mikroskopische Triebkraft chemischer Reaktionen erlangt, die darin besteht, volle Elektronen in Außenschalen zu generieren. Und da wurde der Begriff der Redoxreaktion dann erweitert, dahingehend, dass Oxidation Abgabe von Elektronen bezeichnet, Reduktion hingegen Aufnahme von Elektronen. Das passiert auch bei der Aufnahme von Sauerstoff und bei der Abgabe von Sauerstoff. Wir können das quantitativ erfassen durch die sogenannte Oxidationszahl, die also den Oxidationsstatus einer chemischen Spezies, also entweder eines Elements oder eines Atoms in einer Verbindung ausdrückt. Mit diesem Konzept der Oxidationszahlen haben wir ein praktisches Rezept an der Hand, um Redoxreaktionen ganz systematisch aufzustellen. In unserem begleitenden Vorlesungsskript ist Ihnen das mal vorgeführt für ein sehr einfaches Beispiel, das ist das mit dem Magnesiumoxid, und für ein etwas komplizierteres Beispiel, nämlich dem der Reduktion von Dichromat zu Chrom-3 und der Oxidation von Eisen-2 zu Eisen-3. Wir können grundsätzlich die Pro- und E-Dukte einer Redoxreaktion als sogenannte Redox-Paare bezeichnen. Das ist beispielsweise das elementare Magnesium und das Magnesium-2+, in dem gerade genannten Beispiel mit dem Magnesiumoxid. Ein jedes solches Redoxpaar kann prinzipiell oxidiert und reduziert werden. Das entspricht also der Hin- und der Rückreaktion einer solchen Redoxreaktion. Was davon jetzt freiwillig passiert in einem vorliegenden System, hängt vom anderen Redoxpaar ab, mit dem es reagiert. Das Paar der beiden mit der größeren Oxidationstendenz wird oxidiert, das andere wird reduziert. Wir können also alle Redoxpaare, oder zumindest alle, die uns wichtig sind, in dieser Hinsicht mal miteinander vergleichen. Das heißt, sie jeweils miteinander reagieren lassen und mal schauen, welches dann dabei oxidiert und welches dabei reduziert wird. Und das in einer Tabelle anordnen. Diese Tabelle nennen wir Redoxreihe. Redoxpaare, die da drin weit oben stehen, nennen wir edel. Und solche, die da drin weit unten stehen, nennen wir unedel. Edle Redoxpaare werden selbst eher reduziert als oxidiert und zwingen umgekehrt andere, mit denen sie reagieren, oxidiert zu werden. Und umgekehrt. Das ist jetzt alles schon mal schön und gut. Und so wirklich nützlich wird es, wenn wir solche Redoxreaktionen jetzt kontrolliert ablaufen lassen in elektrochemischen Zellen. Was wir da machen, ist nichts anderes als eine räumliche Trennung der beiden Teilreaktionen vorzunehmen, indem wir die in sogenannten Halbzellen ablaufen lassen. Und wenn wir zwei solcher Halbzellen zusammenschalten, dann nennen wir das eine elektrochemische Zelle. Wir können prinzipiell drei verschiedene Zelltypen unterscheiden. Der erste Typus ist eine galvanische Zelle. Das ist eine Zelle, in der eine spontane Redoxreaktion freiwillig abläuft und dadurch elektrischen Strom liefert. Galvanische Zellen sind daher also als Batterien bekannt und nützlich. Der zweite Typus einer elektrochemischen Zelle ist eine Elektrolysezelle. Das ist genau das Umgekehrte. Darin läuft eine nicht freiwillige, also erzwungene Redoxreaktion durch externe Stromzufuhr ab. Das ist also genau die Gegenrichtung von dem, was in der galvanischen Zelle freiwillig passiert. Wir könnten uns das als den Prozess des Ladens eines Akkus vorstellen. Und der dritte Typus, das ist so eine Art Sondertyp einer galvanischen Zelle, das ist eine Brennstoffzelle. Das ist eine galvanische Zelle, also sprich eine Zelle, in der eine Redoxreaktion spontan freiwillig abläuft und elektrischen Strom liefert, aber in der jetzt einer der Reaktanten oder vielleicht sogar alle Reaktanten kontinuierlich von außen zugeführt werden. Grundsätzlich spielt sich in einer galvanischen Zelle immer an der Anode die Oxidation ab. Sie ist demnach negativ geladen, da bei der Oxidation von dem zu oxidierenden Stoff aus der Elektrolytlösung abgegebene Elektronen auf die Elektrode übergehen und dann von ihr über den Leiterdraht zur anderen Elektrode, zur Kathode, abfließen, wodurch sich die Elektrode also erstmal negativ auflädt. An der anderen Elektrode, der Kathode, spielt sich umgekehrt die Reduktion ab. Sie ist demnach positiv geladen, da Elektronen von ihr zur Reduktion der zu reduzierenden Spezies in der Elektrolytlösung abgezogen werden und ihr dann über den Leiter von der Anode nachgeliefert werden. In der Elektrolysezelle ist es genau umgekehrt. Auch hier findet an der Anode erstmal grundsätzlich die Oxidation statt und an der Kathode die Reduktion. Allerdings geschieht das jetzt nicht von selbst, sondern von außen durch Stromzufuhr wird das erzwungen. Demnach ist die Kathode jetzt die Elektrode, die von außen negativ aufgeladen wird, also durch Zwang sozusagen, und dadurch eine Reduktion vollzieht, während die Anode diejenige ist, die durch eben jenen Zwang positiv aufgeladen wird und demnach eine Oxidation vollzieht. Wenn wir jetzt in einer galvanischen Zelle ein unedles Redoxpaar in einer Halbzelle mit einem edlen Redoxpaar in einer anderen Halbzelle zusammenschalten, so wird, gemäß Redoxreihe, das unedle oxidiert und das edle reduziert. Die Halbzelle mit dem unedlen wird also demnach zur Anode und die Halbzelle mit dem edlen wird zur Kathode. Je weiter jetzt die beiden in der Redoxreihe voneinander entfernt stehen, desto größer wird die Zellspannung, die wir messen. Und wir können das als quantitativen Parameter, als Kriterium dafür nehmen, um die gerade schon angesprochene Tabelle, ne, die Redoxreihe, in eine quantitative Form zu bringen. Indem wir jetzt alle möglichen Redoxpaare miteinander reagieren lassen, und zwar nicht wild und unkontrolliert, sondern kontrolliert in galvanischen Zellen und jeweils die Zellspannung messen. Dadurch vergleichen wir die quantitativ. Also wir sehen nicht nur, welches dann oxidiert und welches reduziert wird, sondern auch, in welchem Ausmaß das passiert sozusagen, was da für eine Zellspannung anliegt. Dadurch können wir den Positionen in der Tabelle konkrete Zahlenwerte zuweisen, also eine quantitative Einordnung vornehmen. Wir brauchen dafür jetzt nur einen Null-Normwert sozusagen. Und dieser wird der sogenannten Normal-Wasserstoff-Elektrode zugewiesen. Das ist eine ganz besondere Elektrode, in der das Redoxpaar Wasserstoffgas H2 und seine oxidierte Form H+ ist. Bei bestimmten Normbedingungen hat diese Elektrode definitionsgemäß den Wert 0 Volt. Das heißt, wenn wir jetzt ein uns interessierendes anderes Redoxpaar mit dieser Wasserstoffelektrode zusammenschalten als galvanische Zelle und die Zellspannung messen, dann gibt uns das direkt den Zahlenwert des uns interessierenden Redoxpaars an. Wir nennen diesen Zahlenwert das Elektrodenpotential. Die Redoxreihe wird damit zur elektrochemischen Spannungsreihe. Darin gibt uns das Elektrodenpotential ein quantitatives Kriterium für den sozusagen Tabellenplatz eines Redoxpaars an. Also sozusagen der Punktestand, ne? Wie in der Bundesliga-Tabelle. Die Differenz der Elektrodenpotenziale zweier Redoxpaare in dieser elektrochemischen Spannungsreihe gibt uns die Zellspannung einer galvanischen Zelle an, die wir messen werden, wenn wir eben diese beiden Redoxpaare in einer solchen Zelle zusammenschalten. Wir könnten jetzt darüber nachdenken, in einer galvanischen Zelle prinzipiell auch ein und dasselbe Redoxpaar in jeweils einer Halbzelle zusammenzuschalten. Was würden wir da erwarten? Naja, nach dem, was wir gerade gesagt haben, müssten wir da einen Wert von 0 Volt dann als Zellspannung erwarten, ne? Denn das ist ja jeweils das gleiche Standardelektrodenpotential. Und wenn die Differenz aus beiden die Zellspannung angibt, dann ist die Differenz da ja 0. Das heißt, wir müssten 0 Volt messen. Und das tun wir auch in der Tat. Allerdings nur in dem Fall, in dem die Konzentrationen der beteiligten Ionen in den beiden Elektrolytlösungen gleich sind. Sind sie nicht gleich, also unterschiedlich, dann wird trotzdem eine endliche Zellspannung gemessen. Das zeigt uns, dass das Elektrodenpotential prinzipiell konzentrationsabhängig ist. Je geringer die Konzentration der oxidierten Spezies, also zum Beispiel des Magnesium-2-Plus-Ions eines Redoxpaars, also zum Beispiel des Paars elementares Magnesium und Magnesium-2-Plus, desto geringer ist dessen Elektrodenpotential. Und das können wir jetzt eben so konzeptuell verstehen, indem wir uns klar machen, eine geringe Konzentration der oxidierten Spezies verschiebt ja das Gleichgewicht der Redoxreaktion auf eben diese Seite. Also zum Beispiel in dem gerade genannten Magnesium-Beispiel von elementarem Magnesium hin zum Magnesium-2+. Das heißt, unser Redoxpaar wird dann eher in die oxidierte Form übergehen und damit umgekehrt das andere Paar reduzieren. Es wird also unedler, das heißt, sein Elektrodenpotential sinkt. Einen quantitativen Zusammenhang davon, beziehungsweise ganz allgemein zwischen dem sozusagen chemischen Aufbau einer Halbzelle und ihrem Elektrodenpotential liefert die Nernst-Gleichung, die Sie hoffentlich aus Ihrer vorherigen Ausbildung schon kennen. Sie lautet: Elektrodenpotential, meistens mit dem Zeichen E abgekürzt, ist ein Standardwert, E-Standard, plus 0,059 Volt durch Z, wobei Z die Anzahl der übertragenen Elektronen ist, mal dekadischer Logarithmus der Konzentration oder genauer gesagt Aktivität der oxidierten Spezies durch Konzentration oder besser Aktivität der reduzierten Spezies. Wenn dieser Logarithmus den Wert 1 hat, weil die Konzentrationen jeweils 1 sind, was sie zum Beispiel sind, wenn einer der beiden Partner ein Feststoff ist und in dem Fall, dass eben die Konzentration 1 Mol pro Liter ist, ne, oder die Aktivität 1 ist, dann fällt ja der Logarithmus-Term weg. Dann fällt dieser ganze Term mit dem 0,059 Volt durch Z mal Logarithmus, ne, weg. Das heißt, dann bleibt da nur noch das E-Standard stehen und dann haben wir als Elektrodenpotential eben genau dieses Standardpotential vorliegen. Das heißt, dieses Potential, das Standardpotential, das ist das Potential für den Standardzustand, in dem die Aktivitäten jeweils 1 sind. Wenn sie unterschiedlich von 1 sind, dann weicht das Elektrodenpotential vom Standardwert ab, eben um den Wert 0,059 Volt durch Z mal Logarithmus Aktivität oxidierte Spezies durch Aktivität reduzierte Spezies. Sie haben vielleicht in den Grundvorlesungen zur allgemeinen Chemie oder davor in Ihrer Vorbildung diesen Zahlenfaktor 0,059 Volt durch Z nie so hinterfragt oder vielleicht als experimentell ermittelten Wert einfach so hingenommen. Wir werden in unserer überübernächsten Lehreinheit, also in der dritten dieses Viererblocks zur Elektrochemie, diesen Zahlenwert ganz konkret aus der Thermodynamik begründen. Im Folgenden wollen wir uns nun zunächst eher den physikalischen Vorgängen in solchen elektrochemischen Zellen widmen. Das heißt dem Transport der Wanderung von Ionen in der Elektrolytlösung. Das klingt jetzt erstmal sehr trivial, aber ist total wichtig für die technische Auslegung solcher Zellen. In solchen Zellen findet ja Ladungstransport statt, ne? Da fließen Elektronen durch einen äußeren metallischen Leiter von der einen Halbzelle zur anderen Halbzelle. Das muss ja ein geschlossener Stromkreis sein. Das heißt, die gleiche Menge Ladung, die da außen durch den Leiter fließt, muss auch innen in der Zelle durch die Elektrolytlösung fließen. Und das kann sie nur in dem Ausmaß, wie die Ionen in dieser Lösung beweglich sind, also wie gut die fließen können. Und das heißt, das ist so eine Art Flaschenhals für die Effizienz einer solchen Zelle. Das heißt, es ist ganz essentiell, damit erstmal anzufangen und sich darüber erstmal Gedanken zu machen. Wie können wir so etwas quantitativ fassen und wie können wir die Vorgänge verstehen, die da ablaufen? Das führt uns jetzt zum Phänomen der elektrischen Leitfähigkeit und der Ionenwanderung. Wir betrachten dafür eine elektrochemische Zelle, wie sie beispielsweise in Abbildung 3.1 dargestellt ist, in der auch gleich alle relevanten physikalischen Parameter eingezeichnet sind, die für die weitere mathematische Behandlung wichtig sind. Wir haben also zwei Elektroden da anliegen, jeweils mit einer Fläche A in einem Abstand L, und das Anlegen einer äußeren Spannung U erzeugt uns ein konstantes elektrisches Feld. Das ist in Gleichung 357 gegeben, das ist einfach U durch L. Diese Zelle enthalte jetzt als Elektrolytlösung eine wässrige Salzsäurelösung, also HCl. Und was da jetzt passieren wird, ist, dass an der Kathode Protonen reduziert werden zu Wasserstoffgas, während an der Anode Chloridionen oxidiert werden zu Chlorgas. Es wird also an beiden Elektroden anfangen zu blubbern und Gasbläschen werden aufsteigen. Dieser chemische Vorgang soll uns jetzt aber erstmal nicht interessieren. Dem widmen wir uns dann, wie gesagt, noch genauer in der überübernächsten Lehreinheit. Da werden wir uns dann für die Chemie in solchen elektrochemischen Zellen speziell interessieren. Jetzt geht es vor allem um die Wanderung der H+-Ionen und der Chloridionen zu den Elektroden hin, an denen dann eben diese beiden Reaktionen stattfinden. Wir haben also, wie gesagt, ein elektrisches Feld der Stärke E ist gleich U durch L, gemäß Gleichung 357, da anliegen in unserer elektrochemischen Zelle. Und in diesem Feld bewegen sich jetzt Ionen. Die negativ geladenen Anionen bewegen sich zur Anode, die positiv geladenen Kationen bewegen sich zur Kathode. Es wirkt demnach eine anziehende elektrische Kraft auf die Ionen, die in Gleichung 358 bilanziert ist. Die ist einfach Ladungszahl mal Elementarladung mal Stärke des anliegenden Feldes. Dieser Kraft entgegengesetzt wirkt ein Reibungswiderstand, den die Ionen bei ihrer Bewegung durch den flüssigen Elektrolyten erfahren. Wie wir die Reibungskraft zu bilanzieren haben, das wissen wir schon aus unserer Lehreinheit über Diffusion. Das ist einfach ein Reibungskoeffizient mal die Driftgeschwindigkeit der Spezies, wie das in Gleichung 359 hingeschrieben ist. Und einen ganz einfachen Ausdruck für einen Reibungskoeffizienten, den kennen wir auch schon aus unserem Kapitel über Diffusion, das ist der Stokes-Reibungskoeffizient 6pi eta r, wobei r der Ionenradius ist. Im Gleichgewicht sind jetzt diese treibende und bremsende Kraft gleich. Das ist uns in Gleichung 360 bilanziert. Wenn wir diesen Ausdruck nach V umstellen, erhalten wir einen Ausdruck für die Wanderungsgeschwindigkeit. Wir sehen, die ist größer, wenn das elektrische Feld größer ist. Das macht Sinn, ne? Je stärker da jetzt ein elektrisches Feld die Ionenwanderung antreibt, umso stärker wird sie sein. Und sie ist umso schwächer, je größer die Viskosität des Mediums ist. Das macht auch Sinn, ne? Je pumpiger unser Fluid ist sozusagen, umso mehr werden die Ionen gebremst. Und die Wanderungsgeschwindigkeit V ist auch kleiner, je größer der Radius R der sich bewegenden Ionen ist. Das macht auch Sinn. Wenn die größer sind, sind sie träger und das ist dann schwerer, die zu bewegen, dann bewegen die sich langsamer. Also ergibt erstmal alles soweit qualitativ guten Sinn, diese Gleichung 360. In der Chemie interessiert uns jetzt weniger der Einfluss der elektrischen Feldstärke. Das ist eher so ein physikalischer Parameter. Daher führen wir als chemische Größe sozusagen die Ionenbeweglichkeit U ein, welche der auf das Feld normierten Wanderungsgeschwindigkeit entspricht, wie es in Gleichung 361 ausgerückt ist. Also es ist einfach Wanderungsgeschwindigkeit, wie in Gleichung 360, normiert auf die Feldstärke. Diese Größe hängt jetzt nicht von physikalischen Parametern, wie eben der Feldstärke und dadurch wiederum vom Elektrodenabstand und der angelegten Spannung ab, sondern lediglich von stofflichen Parametern, wie der Ionenladung, der Ionengröße und der Viskosität des Lösungsmittels. Das wäre jetzt schön, wenn wir diese Größe irgendwie direkt experimentell bestimmen könnten. Und wir könnten uns ja auch schon vorstellen, wie das geht, ne? Dazu haben wir einfach die Wanderungsgeschwindigkeit zu messen bei bekannter Feldstärke. Und jetzt können wir uns vorstellen, dass das ja zum Beispiel gut gehen sollte, wenn die Ionen gefärbt sind. Dann können wir ja sozusagen zugucken bei deren Wanderung. Das ist aber leider sehr ungenau und nicht gut möglich. Also erstmal ist das generell schwierig für alle Ionen, denen wir nicht so einfach zugucken können, also die zum Beispiel nicht einfach farbig sind. Und selbst bei den Ionen, wo wir das können, ist das sehr ungenau. Denn wir werden immer eine Verschmierung der wandernden Ionenfront einfach durch diffusiven Transport haben, der ungerichtet ist und somit die Wanderungsfront dieser migrierenden Ionen thermisch verschmiert. Es gibt aber mehrere Alternativmöglichkeiten, um Ionenbeweglichkeiten und damit letztlich auch Wanderungsgeschwindigkeiten zu messen. Makroskopisch können wir zumindest die Summe der Ionenbeweglichkeiten von Kat- und Anionen eines Salzes gut messen. Das hängt nämlich einfach mit dem gut messbaren ohmschen Widerstand der zugehörigen Salzlösung zusammen. Für diesen Widerstand gelten in der Physik ein paar grundlegende Zusammenhänge. Das ist im Wesentlichen das ohmsche Gesetz in verschiedenen Formen ausgedrückt, wie das in den verschiedenen Darstellungsformen von Gleichung 362 mal hingeschrieben ist. Um daraus jetzt einen Ausdruck herzuleiten, der uns die Ionenbeweglichkeit, also was ja eine mikroskopische Größe ist, mit der Leitfähigkeit, also sprich dem inversen spezifischen Widerstand und damit auch dem inversen ohmschen Widerstand, also sprich einer makroskopischen Größe, zu verknüpfen, betrachten wir den elektrischen Stromfluss I der Elektrolytlösung. Wir haben ja vorhin schon kurz angedeutet, in einem geschlossenen Stromkreis einer elektrochemischen Zelle ist der Stromfluss im metallischen Leiter, der ja durch Elektronen konstituiert ist, gleich dem Stromfluss im flüssigen Teil der Zelle, also in der Elektrolytlösung, der dort durch Ionen konstituiert ist. Und diesen letzteren, den können wir wiederum aufteilen in einen Anteil, der mit dem Transport der Anionen zu tun hat und einem Anteil, der mit dem Transport der Kationen zu tun hat. Wir schreiben dafür I plus und I minus, wie das in Gleichung 363 hingeschrieben ist. Wichtig dabei ist, dass der Kat- und Anionenstrom, I plus und I minus, nicht gleich sein muss. Die müssen sich lediglich so aufsummieren, dass der Strom in Summe gleich dem Elektronenstrom im metallischen Leiter der Zelle ist. Ein Zahlenbeispiel kann uns das verdeutlichen. Nehmen wir mal willkürlich an, dass sich im metallischen Teil der Zelle, sagen wir mal, 1 Mol Elektronen bewegen. Dann müssen sich, gemäß dem, was wir gerade eben gesagt haben, im Elektrolyten auch insgesamt 1 Mol Ladungen bewegen, dort in Form von Ionen. Allerdings darf sich das auch unsymmetrisch aufteilen auf die Kat- und die Anionen. Und das ist auch gut so, denn unsere chemische Intuition, die legt uns ja schon nahe, dass die Beweglichkeit der Kat- und Anionen nicht gleich sein muss. Wenn wir mal bei unserem Beispiel mit HCl bleiben, dann erlegt uns ja unsere Intuition schon nahe, dass das kleine Proton, das H+, viel besser beweglich sein sollte als das große Cl-. Und das ist auch in der Tat so. Und so können wir uns zum Beispiel vorstellen, dass in einer solchen elektrochemischen Zelle im flüssigen Elektrolytteil, sagen wir mal 0,8 Mol, also 80% des Ladungstransports von den gut beweglichen H-Plus-Ionen übernommen wird, hingegen nur 0,2 Mol, also 20% von den eher schwerfälligen Chloridionen. Wir können jetzt weiter bilanzieren, dass die Menge an Ladung, also sagen wir zum Beispiel mal positiver Ladung, die pro Zeit durch eine uns interessierende Fläche A, also zum Beispiel die Elektrodenoberfläche A, fließt, gemäß Gleichung 363, als Menge der entsprechenden Ladungsträger, also hier zum Beispiel der positiven Ladungsträger, mal Ladung pro solchem Ladungsträger, was gegeben ist durch die Ladungszahl Z mal Elementarladung, gegeben ist. Das ist in Gleichung 364a hingeschrieben. Die zeitliche Ableitung davon ergibt uns jetzt, wieder gemäß Gleichung 363, den Anteil des Stromflusses, den diese Ladungen beitragen. Das ist in Gleichung 364b hingeschrieben. Diese Formel können wir wie folgt verstehen. Das N+, was wir hier jetzt betrachten, das gibt uns ja, wie gerade gesagt, die Anzahl positiver Ladungsträger an, die in der Zeit t durch eine Fläche A fließen. Dazu sind alle solcher Ladungsträger, also alle Teilchen, in der Lage, die maximal um eine Strecke V plus t von A entfernt sind. Wobei V plus die Geschwindigkeit dieser positiven Ladungsträger ist und t eben die Zeit, die wir ihnen zum Wandern geben. Das sind Groß N plus Teilchen bzw. Groß Q plus Ladungen, wie uns das auch in unserem Skript unterhalb von Gleichung 364b hingeschrieben ist. Und die zeitliche Ableitung davon entspricht genau Gleichung 364b. Wir können diese Gleichung noch ein bisschen umschreiben, vor allem kompakter schreiben, wenn wir die sogenannte Faraday-Konstante einführen. Das ist nichts anderes als die Ladungsmenge von einem Mol Elementarladungen. Das ist also die Avogadro-Konstante mal Elementarladung. Hat einen Zahlenwert von 96.485 Coulomb pro Mol. Damit können wir das Letztgenannte übersetzen in die Form, wie es in Gleichung 365 hingeschrieben ist. Was da jetzt eingeführt ist, ist eine molare Ladungskonzentration C+. Die ist definiert als N plus mal Z plus mal C. Die beinhaltet also durch den Parameter Z plus explizit die Ladungszahl und ist somit beispielsweise für zweiwertige Ionen doppelt so groß wie die eigentliche Ionenkonzentration. Wir hatten ja weiter oben die Ionenbeweglichkeit als U ist gleich V durch E definiert. Das war Gleichung 361. Und wir hatten die Feldstärke, Gleichung 357, definiert als Spannung durch Elektronenabstand, U durch L. Damit können wir die Gleichung 365 auch alternativ in der Form von Gleichung 366 schreiben. Wir haben das jetzt eben die ganze Zeit für die Kationen gemacht, also für die positiv geladenen Teilchen. Wir können das natürlich genauso für die Anionen machen. Erhalten wir eine analoge Gleichung mit einem Index minus statt einem Index plus, Gleichung 367. Diese beiden Anteile summieren sich jetzt zum Gesamtionenstrom, gemäß Gleichung 363. Und gemäß dieser Gleichung können wir die beiden gerade genannten Ausdrücke jetzt zur Gesamtstromstärke I zusammenfassen, wie das in Gleichung 368 hingeschrieben ist. Ziehen wir jetzt nochmal das Ohmsche Gesetz zu Rate, das ja in verschiedenen Ausdrucksformen in Gleichung 362 hingeschrieben ist, so können wir das auch schreiben, so wie das in Gleichung 369 hingeschrieben ist. Und dabei sehen wir durch Vergleich mit der gerade genannten Gleichung 368, dass wir die spezifische Leitfähigkeit Kappa ansetzen können als Faraday-Konstante mal Ladungskonzentration der Kationen mal deren Beweglichkeit plus Ladungskonzentration der Anionen mal deren Beweglichkeit. Die Formel wird besonders einfach für einen 1,1-Elektrolyt, wie die hier als Beispiel betrachtete Salzsäure, HCl. Da lautet die Formel einfach Kappa ist gleich Faraday-Konstante mal Konzentration von HCl mal Beweglichkeit von H+, plus Beweglichkeit von Cl-. Um jetzt aus dieser Formel noch die Konzentrationsabhängigkeit zu eliminieren, die ja gemäß Gleichung 370 auch recht trivial ist, definieren wir noch eine molare Größe, die molare Leitfähigkeit, gemäß Gleichung 371. Das ist einfach spezifische Leitfähigkeit normiert auf die Konzentration. Auch die können wir wieder uns aufgeteilt vorstellen aus einem Kationenanteil und einem Anionenanteil. Für unser HCL-Beispiel ist das einfach molare Leitfähigkeit groß Lambda ist gleich Faraday-Konstante mal Beweglichkeit H plus plus Beweglichkeit CL minus. Diese Gleichung bezeichnen wir allgemein als das sogenannte erste Kohlrausche Gesetz oder auch als das Gesetz der unabhängigen Ionenwanderung, weil da drin eben die Leitfähigkeit sich unabhängig zusammensetzt aus einem Kationanteil und einem Anionenanteil. Damit können wir jetzt ziemlich einfach anhand des elektrischen Widerstands, der an einer elektrochemischen Zelle gemessen wird, einfach mit einem Multimeter, die Summe der Ionenbeweglichkeiten bestimmen. Also dazu messen wir einfach den ohmschen Widerstand der Lösung mit einem Multimeter, wie gesagt, überführen den zunächst mal in einen spezifischen Widerstand, so wie uns das im Zuge der verschiedenen Ausdrucksformen des ohmschen Gesetzes in Gleichung 362 auch gegeben war. Der spezifische Widerstand ist einfach der ohmsche Widerstand mal Querschnittsfläche durch Länge des uns interessierenden Leiters. Und der Kehrwert davon, den bezeichnen wir als spezifische Leitfähigkeit. Und die normieren wir jetzt auf die Konzentration, um die molare Leitfähigkeit zu bekommen. Und das teilen wir dann einfach durch die Faraday-Konstante. Und das gibt uns dann nach Gleichung 371 die Summe der Ionenbeweglichkeiten. Die Bestimmung der Beweglichkeiten der einzelnen Ionen separat, die ist dagegen aufwendiger. Wir könnten jetzt ja wieder erstmal dran denken, dass das gehen sollte prinzipiell für Ionen, denen wir irgendwie beim Wandern zuschauen können. Also Ionen, die farbig sind, also sprich, die sichtbares Licht absorbieren. Ein bekanntes Beispiel ist Permanganat, was schön lila gefärbt ist. Und da könnten wir jetzt zum Beispiel dran denken, eine farbige Ionenlösung, also zum Beispiel, sagen wir mal, Kaliumpermanganat, mit einem farblosen Elektrolyten in einer speziellen U-förmigen Zelle, wie das in Abbildung 3.2a gezeigt ist, zu überschichten und nach Anlegen einer elektrischen Spannung zu messen, in welcher Zeit das wie weit migriert, diese Grenzlinie zwischen der farbigen und der farblosen Schicht. Daraus können wir die Beweglichkeit der gefärbten Ionen, also hier der Permanganat-Anionen, direkt quantifizieren und messen wir jetzt anschließend den ohmschen Widerstand unter Verwendung von Gleichung 370, dann würde uns das auch die Beweglichkeit der farblosen Ionen, also hier der Kalium-Ionen, ergeben. Und messen wir dann als nächstes den Widerstand, sagen wir mal, einer Kaliumchlorid-Lösung, so gäbe sich wiederum durch Differenzbildung dann die Beweglichkeit der Chlorid-Ionen und so weiter und so fort. So könnten wir uns also in einer Reihe durch die Ionen durchhangeln sozusagen und damit all deren Beweglichkeiten individuell bestimmen. Allerdings ist dieser Weg nicht sehr genau. Denn in dem allerersten Schritt dieses Reihenexperiments ist die Wanderungsfront der gefärbten Ionen, wie vorhin schon angedeutet, durch Diffusion verschmiert. Und damit unterliegt die Bestimmung der Wanderungsgeschwindigkeit einem großen Fehler, der sich im gesamten weiteren Verlauf dieser Reihe fortpflanzen würde. Es gibt aber einen anderen, viel besseren und sehr eleganten Weg, nämlich die Bestimmung der relativen Ionenleitfähigkeiten in einer sogenannten Hittorf-Apparatur, die uns auf die gleichnamigen Hittorfschen Überführungszahlen führen wird. Diese Apparatur ist schematisch in Abbildung 3.2b dargestellt. Die besteht aus drei durch Absperrhähne miteinander verbundenen Zellräumen, jeweils einen für die Anode, einen für die Kathode und einen dazwischen, den wir Reservoir oder Mittelraum nennen. Wenn wir jetzt eine Spannung anlegen, dann führt das zum Durchfluss einer definierten Menge elektrischer Ladung, also zum Beispiel wieder ein Mol elektrische Ladung, die durch diese Zelle fließt, und eine Elektrolyse bedingt. Dabei sind die in der Abbildung 3.2b gezeichneten Absperrhähne zwischen den Zellräumen jetzt zunächst geöffnet. Dadurch ist Ionenwanderung möglich, aber da die Ionen in dem Elektrolyten jetzt verschieden gut beweglich sind, also zum Beispiel, wenn das ein HCl-Elektrolyt ist, wie gesagt, die H-Plus-Ionen wesentlich besser beweglich sind als die Cl-Ionen, dann wird das zu einer Veränderung der Elektrolytmengen in den Zellräumen der Anode und der Kathode führen, die wir anschließend nach Beendigung der Elektrolyse und Schließung der Hähne durch volumetrische Titration bestimmen können. Wir machen uns das am besten mal wieder an einem Zahlenbeispiel klar. Nehmen wir mal an, da sei jetzt wieder eine definierte Ladungsmenge von einem Mol Elektronen durch die Zelle geflossen, die jetzt so auch im Elektrolyten geflossen sein müssen, dort dann eben in Form von Ionen. Und das teilt sich nun auf in 0,8 Mol an von der Anode zur Kathode gewanderten H-Plus-Ionen und 0,2 Mol von der Kathode zur Anode gewanderten Cl-Ionen. Nach Abschluss der Elektrolyse hat dann also im Kathodenraum die H-Plus-Konzentration um 1 Mol pro Liter durch Elektrolyse abgenommen, was durch Ionenwanderung jetzt nur um 0,8 Mol kompensiert wurde. Wohingegen die Cl-Konzentration durch Ionenwanderung um 0,2 Mol abgenommen hat. Insgesamt hat damit die HCl-Konzentration im Kathodenraum also um 0,2 Mol abgenommen, was wir durch Titration so bestimmen können. Im Anodenraum hingegen hat die Cl-Konzentration wiederum durch Elektrolyse ebenfalls um 1 Mol abgenommen, was durch Ionenwanderung nur um 0,2 Mol kompensiert wurde. Die H-Plus-Konzentration nimmt dort durch Ionenwanderung hingegen um 0,8 Mol ab. Muss ja übrigens, ne? Diese 0,8 Mol müssen ja in der anderen Zelle auch angekommen sein. Damit haben wir ja gerade eben schon gerechnet. Insgesamt nimmt im Anodenraum deshalb die HCl-Konzentration um 0,8 Mol ab, was wir wieder volumetrisch titrieren können in diesem Anodenraum. Wir führen nun die sogenannten Überführungszahlen, auch als Hittorf-Zahlen bezeichnet, ein. T plus und T minus, als das Verhältnis vom jeweiligen Ionenstrom zum Gesamtstrom. Das ist in dem Gleichungspaar 372 bilanziert. 372a ist für die Kationen, gleich mit 372b ist für die Anionen. In unserem Zahlenbeispiel ergibt sich für die Kationen, also für die H+-Ionen, eine Überführungszahl von T plus ist 0,8 und für die Anionen, also die Chloridionen, eine Überführungszahl von T minus ist gleich 0,2. Das bedeutet praktisch also, dass die H+-Ionen, die Protonen, viermal so beweglich sind wie die Chloridanionen. Das Praktische daran ist jetzt, dass wir diese Überführungszahlen direkt aus den Konzentrationsänderungen im Hittorf-Experiment bestimmen können. Denn die lassen sich in genau eben diese überführen, wie das in dem Gleichungspaar 372c und d bilanziert ist. Das heißt, in Verbindung mit einer Gesamtleitfähigkeitsmessung, wie wir sie bereits besprochen haben, können wir damit also schließlich die individuellen molaren Leitfähigkeiten bzw. Ionenbeweglichkeiten der einzelnen Ionen aus den aus der Leitfähigkeitsmessung zunächst erstmal summarisch anfallenden Größen und den genannten Hittorf-Zahlen errechnen. Der Vorteil dieser Methode ist jetzt ihre hohe Genauigkeit. Und so können wir jetzt in Reihe weiterarbeiten und uns beispielsweise aus dem Wert für die Chloridionen, den wir in einem Hittorf-Experiment, wie gerade eben geschildert, ermittelt haben, durch einfache Leitfähigkeitsmessung einer Kochsalzlösung den entsprechenden Wert für Natriumionen bestimmen und so weiter und so fort. Wir haben in dem Beispiel gerade eben schon ein paar Mal gesehen, dass offenbar die Beweglichkeit von H+-Ionen deutlich höher ist als die anderer Ionen. Also in dem Beispiel, was wir uns gerade angeschaut haben, zum Beispiel deutlich höher als die von Chloridionen. Das liegt nicht nur daran, dass H+-Ionen klein sind, sondern das liegt daran, dass sie nach einem ganz besonderen Mechanismus transportiert werden, den wir Grotthus-Mechanismus nennen. Der ist in Abbildung 3.3 schematisch dargestellt. Was wir da sehen ist, dass für den Transport von H+ eigentlich gar nicht ein Massetransport des Wasserstoffions selber stattfinden muss, sondern nur ein Ladungstransport. Und der kann auch so erfolgen, dass Elektronenpaare in der Elektrolytlösung umklappen und somit gar nicht das Proton selber wandert, sondern nur dessen Ladung, was nach außen hin sich so darstellt, als sei das Proton selber gewandert, was dann eben mit einer apparent hohen Geschwindigkeit gehen kann. Abseits dieses Sonderbeispiels gilt ansonsten das, was wir in den Gleichungen vorher gesehen haben. Die Ionenwanderungsgeschwindigkeit und Beweglichkeit ist geringer, wenn die Ionen größer sind. Das heißt, wir würden jetzt in einer homologen Reihe im Periodensystem erwarten, dass die Beweglichkeit abnimmt. Beispielsweise in der Reihe der Alkalimetalle würden wir erwarten, dass das kleine Lithium-Ion viel besser beweglich ist als das große Kalium-Ion. Wenn wir jetzt nun aber mal auf Zahlenwerte von Ionenbeweglichkeiten und damit zusammenhängenden molaren Leitfähigkeiten beispielsweise schauen, wie das beispielsweise in Tabelle 5 in unserem Skript mal in relativer Form gelistet ist, dann sehen wir, dass das gerade umgekehrt ist. Das Kalium-Ion ist viel besser beweglich als das Lithium-Ion. Wie können wir das verstehen? Nun, es ist nicht nur das Ion, was wandert, sondern auch eine Hydrathülle, die das Ion um sich herum bindet. Und ein kleines Lithium-Ion hat eine viel höhere Oberflächenladungsdichte als ein großes Kalium-Ion. Die haben beide dieselbe Ladung, ne, eine einfache positive Ladung. Aber in dem Lithium-Ion konzentriert die sich auf eine kleine Ionenoberfläche, während die sich in einem Kalium-Ion auf eine große Ionenoberfläche verteilt. Und deswegen kann das Lithium-Ion eine viel größere Hülle an umgebenden Wassermolekülen mitschleppen bei seiner Bewegung, als das dem Kalium-Ion möglich ist. Daher ist der sogenannte hydrodynamische Radius, den wir hier auch als sozusagen effektiven Radius ansehen können, in der Tat beim Lithium größer als beim Kalium. Und deshalb hat das Lithium-Ion effektiv eine größere Größe als das Kalium-Ion, obwohl das von den nackten Ionenradien her genau umgekehrt ist und ist dadurch schlechter beweglich als das Kalium-Ion. Eine Ausnahme stellt, wie gesagt, das Proton H+ dar, weil dafür eben dieser Grotthus-Mechanismus wirksam ist. In unserem Skript sind Ihnen auch mal ein paar konkrete Zahlenwerte für die gängigsten Ionen aufgeführt. Damit sind wir schon am Ende dieser Lehreinheit angelangt. Wir können zum Abschluss noch eine kleine Anregung zum Weiterdenken formulieren. Nach unserem bisherigen Verständnis sollte die molare Leitfähigkeit, da sie ja eben eine molare Größe ist, nicht von der Elektrolytkonzentration abhängen. Das ist jedoch in der Praxis nicht so. Sie können ja mal drauf losspekulieren, was Sie meinen, woran das liegen könnte. Und genau darauf werden wir in unserer nächsten, in der folgenden Lehreinheit genauer eingehen.